Ich habe neulich irgendwie so ein Bild gesehen von ungefähr 120 Aktenordner waren es, glaube ich, die nötig sind, um eine Windenergieanlage zu beantragen. Ja, wenn wir halt den Anteil der erneuerbaren Energien in dem Maß steigern wollen, wie wir das bis 2030 tun müssen, funktioniert es so nicht. Wir haben mit dieser sogenannten Schuldenbremse eher eine Innovationsbremse und eher eine Investitionsbremse, die aber auch Investitionen im eigentlichen Sinne massiv abgebremst hat, nämlich Investitionen, die sich langfristig auszahlen. Wer sagt Innovation statt Ideologie, meint in der Regel nicht Innovationen zu fördern, sondern er meint abwarten, Tee trinken und nichts tun.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen bei meinem Podcast Alles gefragt. Ich bin Antje Grotus, Landtagskandidatin für Bündnis 90 Die Grünen aus dem Rheinischen Revier. Und eines meiner Herzensthemen ist der Strukturwandel. Damit beschäftigt sich auch mein Podcast und ich freue mich besonders, heute über Innovation und Strukturwandel sprechen zu können mit Matti Bolte-Richter, der derzeit Landtagsabgeordneter ist und viele spannende Themen bearbeitet im Landtag in Düsseldorf für Bündnis 90 Die Grünen. Und ich freue mich, dass er sich heute Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. Ich stelle dich erstmal ein bisschen vor, Matti. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Normalerweise sprechen wir nicht über das Alter der Gäste und Gästinnen hier in meinem Podcast, aber bei dir ist das ein bisschen was anderes. Du bist Jahrgang 1985 in Bielefeld geboren und bist bereits mit 18 Jahren für die Grünen in den Stadtrat der Stadt Bielefeld eingezogen. Und seit 2010 bist du Abgeordneter im Landtag NRW und auch warst da erst 24 Jahre jung, muss man sagen, und nicht alt. Und vor deinem Einzug in den Landtag warst du auch 8 Jahre aktiv in der Grünen Jugend. Du hast einen Bachelorabschluss in Politikwissenschaft und hast im Master Soziologie studiert. Ja, und bist eigentlich jetzt, glaube ich, in der, recht sagt man das so, dritten Legislaturperiode und in den ersten 2 bis 1,5 Legislaturperioden von 2012 bis 2017 hat auch eine rot-grüne Mehrheit regiert. Das heißt, du warst da an der sogenannten Macht. Und bist aber jetzt in den letzten Jahren sozusagen in der Opposition. Das ist richtig so, ne?
Das ist alles richtig so. Ich habe jetzt einfach auch alles durch. Ich habe Minderheitsregierung, Regierung mit Mehrheit, Opposition, einmal alles gesehen.
Ja, bewegte Zeit, genau. Und gemeinsam auch viel erreicht, was natürlich auch mein Thema ist als jemand, der am Tagebau lebt. Also zum einen habt ihr ein Klimaschutzgesetz damals auf den Weg gebracht, ganz wichtig. Ihr habt erstmalig einen Tagebau verkleinert, den Tagebau Garzweiler, und habt in dem Rahmen auch ein Dorf gerettet, nämlich das Dorf Holzweiler. Fand ich sehr, sehr besonders damals und hat mich sehr gefreut. Aber eigentlich warst du innenpolitischer Sprecher und Sprecher für Netzpolitik der Grünen Fraktion, von 2015 bis 2017 Mitglied in der Enquete-Kommission Zukunft von Handwerk und Mittelstand in NRW. Ganz, ganz wichtiges Feld auch, wenn wir über Wirtschaft sprechen. Und du warst Sprecher im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Ereignissen der Silvesternacht 2015 und 2016. Das haben wir alles über dich gefunden und vielleicht
auch zu einem. Das Internet vergisst nicht.
Ja, genau, aber solange es so gute Dinge nicht vergisst, ist es doch super. Und vielleicht noch einen persönlichen Erfolg in deiner Rolle als Sprecher für Netzpolitik und Datenschutz. Hast du dich für Open NRW, eine sehr ambitionierte Open Government Strategie, eingesetzt? Da können wir vielleicht auch später noch mal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Also die Vorstellung wird noch länger und da frage ich mich, so ein junger Abgeordneter und so viel Vorstellung. Jetzt kommen wir vielleicht noch zu dem, was du aktuell auch machst, leider in der Opposition. Du bist in der Grünen-Fraktion Sprecher für Wissenschaft, Innovation, Digitalisierung und Datenschutz und arbeitest in dieser Rolle auch in mehreren Ausschüssen, unter anderem als Sprecher für den Wissenschaftsausschuss und für den Ausschuss für Digitalisierung und Innovation. Aber bist auch Sprecher der Grünen in der Enquete-Kommission Digitalisierung der Arbeitswelt und der Enquete-Kommission Subsidiarität und Partizipation zur Zukunft der Demokratie in Nordrhein-Westfalen. Jetzt habe ich aber viel aufgeführt. Möchtest du noch was ergänzen oder auch vielleicht gerade rücken?
Nein, das ist eigentlich schon ziemlich alles gewesen, ja. Vielen Dank.
Das ist eine ganz schöne Arbeitslast, finde ich, wenn ich das so sehe, für einen Abgeordneten.
Also gerade in dieser Fraktion waren wir halt auch einfach eine kleine Gruppe von 14 Abgeordneten, wo jede Schulter einfach auch ein paar mehr Aufgaben hatte. Okay. Und gerade diese Enquete-Kommission ist halt auch was, das ist immer so ein bisschen außerhalb der großen politischen Schlachten oder so, aber eine ganz tolle Arbeit. Also ich kann da nur für werben, sich das auch ganz genau alles mal anzugucken, weil die allermeisten Empfehlungen dieser Enquete-Kommission werden dann auch fraktionsübergreifend verabschiedet. Es gibt ganz wenig nur Sondervoten, wo dann eben einige Fraktionen ihre abweichende Meinung kundtun. Und da steckt unglaublich viel Wissen auch drin, was in Zukunft für politische Arbeit nutzbar ist. Ganz großartige Arbeit war das.
Ah, super. Vielen lieben Dank. Bevor wir jetzt weiter in die Materie einsteigen, noch eine Frage vielleicht zum Anfang. Was waren denn deine drei schönsten Momente bisher in dieser Woche?
Ein sehr, sehr schöner Moment war auf jeden Fall, als mein großer Sohn vor ein paar Tagen sagte, Papa, du bist der beste Koch der Welt, was für einen ambitionierten Hobbykoch für mich durchaus schön ist. Es gab jetzt leider Fischstäbchen und Kartoffelbrei und der Kartoffelbrei war nicht mal selbst gemacht. Also der Dank gebührt nicht mir, sondern Captain Iglo.
Was sagt die Ernährungswissenschaftlerin in mir dazu?
Die sagt wahrscheinlich, wenn man eigentlich immer irgendwas Gesundes kocht, was die Kinder inzwischen aber auch alles essen, dann dürfen es auch mal Fischstäbchen sein.
Super, woher weißt du das, dass ich überhaupt nicht dogmatisch bin? Und dass wir das anscheinend teilen, diese Eigenschaft.
Schön. Ich habe ein paar andere Dogmen, was Ernährung angeht, aber Fischstäbchen sind manchmal erlaubt. Genau. Okay. Ja, und ansonsten, ich erlebe jetzt gerade in dieser Phase des Wahlkampfs, wo ich ja nicht wieder kandidiere und so auch viele Abschiedsbesuche sozusagen mache, erlebe ich einfach ganz viel Wertschätzung nochmal und das ist einfach ja sehr, sehr schön. Da gibt es ganz viele tolle Erlebnisse.
Ja, lass uns darüber später nochmal sprechen, genau. Um ein bisschen besser zu verstehen, wie der Landtag funktioniert, können wir das vielleicht mal noch so ein bisschen aus der Abstraktheit der Kommissionen herausholen. Diese ganzen Ausschüsse, deren Sprecher du ja in Teilen bist, was machen diese Ausschüsse überhaupt und welche Rolle nehmen sie denn ein in dieser parlamentarischen Arbeit?
Na, die Ausschüsse sind sozusagen die Gremien, wo die Facharbeit stattfindet. Also es gibt ja das Plenum, die große Bühne sozusagen, wo dann eben im Plenarsaal alle Fraktionen ihre Reden zu bestimmten Sachverhalten geben. Und in den Ausschüssen ist es so, dass man sehr stark eben an der Sache lang diskutiert, dass oft die Redebeiträge auch länger sind. Das ist so ein bisschen ein technischer Unterschied. Und man bezieht sich auch viel stärker noch aufeinander als Rednerinnen und Redner, als das im Plenum ist, wo dann doch oft, also je nach Debattenverlauf natürlich, aber grundsätzlich schon sehr oft dann auch einfach die vorbereitete Rede vorgetragen wird. Und dann gar nicht mehr so stark drauf geguckt wird, so was hat jetzt die Kollegin vor mir gesagt, worauf ich nochmal eingehen könnte, was ich nochmal gerade rücken könnte oder so, sondern das Plenum ist der Ort für die große Rede und der Ausschuss ist der Ort für die Sacharbeit.
Also Ausschuss eher konstruktiver Dialog und gemeinsames Ringen um die besten Lösungen?
Naja, ja, das kommt ein bisschen drauf an. Das kommt ein bisschen auf den Ausschuss an und auf den Debattenpunkt. Also es gibt durchaus Punkte, wo wir sehr konstruktiv und sehr inhaltlich miteinander diskutieren. Und es gibt natürlich auch die großen Punkte der Auseinandersetzung, wo halt vorher klar ist, so was wird die eine Fraktion sagen, was wird die andere Fraktion sagen. Und dann ist das auch von Ausschuss zu Ausschuss wirklich nochmal unterschiedlich. Also wir haben beispielsweise im Innenausschuss immer die großen Auseinandersetzungen gehabt, wo auch die Grenzen zwischen den Fraktionen vielleicht noch etwas klarer waren. Und im Ausschuss für Digitalisierung und Innovation beispielsweise ist es halt so, dass sich alle darüber einig sind, dass wir bei der Digitalisierung vorankommen müssen und wir haben uns dann auch mit Leidenschaft darüber gestritten, ob es jetzt Glasfaser bis in jedes Haus sein muss oder ob vielleicht auch noch irgendwo eine Zwischenlösung bis in den Bürgersteig auch okay ist. So, aber das ist halt etwas, wo, glaube ich, draußen viele Leute nicht mehr unbedingt nachvollziehen können, sozusagen, warum wir da mit so viel Leidenschaft drüber streiten können. Sondern das sind dann eben wirklich die Fachdebatten, die aber grundsätzlich geprägt sind halt von großer Einigkeit erstmal.
Hauptsache, der Glasfaseranschluss kommt. Habe ich erst gestern noch im Haustürwahlkampf gehört und als eine der Bitten mitgenommen. Ich lebe ja im ländlichen Raum hier in Buer und da ist es manchmal auch wirklich sehr, sehr schwer, was man dann gerade natürlich im Homeoffice auch merkt.
Da wird mega viel in den nächsten Jahren auf uns zukommen, weil wir haben als Grüne ja gesagt, bis 2030 wollen wir flächendeckend Glasfaser haben in NRW. Wir sind im Moment bei 16%. Das heißt, in den nächsten 5 Jahren wird noch richtig, richtig viel Arbeit da vor uns liegen. Schon alleine auch vor dem Hintergrund, dass man eben so die letzten 15%, vielleicht 20% ist das, wo es richtig knackig wird. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, in den nächsten 5 Jahren diesen großen Schritt von jetzt ungefähr 16% der Haushalte auf dann ungefähr 80+ x% zu schaffen, dann wird das am Ende gar nichts mehr. Sondern am Ende müssen wir halt die große Energie konzentrieren und das Geld und das ganze Know-how, alles, was wir haben, muss dann auf diesen letzten Meter sozusagen verwendbar sein. Und deswegen müssen wir jetzt vorarbeiten.
Ja, wir haben das Jahr 2022 und wenn man so zurückblickt, scheint nicht so viel passiert zu sein. Es gibt einen Stau in ganz, ganz vielen Arbeitsfeldern, glaube ich, weil wir lesen ja oft in unserem Landtagswahlprogramm 2030. Das scheint irgendwie so ein magisches Jahr zu sein. Ich weiß gar nicht, ob sich das so ein bisschen anlehnt an Kohleausstieg auch oder warum gerade 2030. Ich weiß gar nicht. Kannst du mir das beantworten? Ist das so eine Hausnummer, ein neues Jahrzehnt oder?
Erstmal ist es immer gut, bis zum neuen Jahrzehnt zu planen und dann ist es tatsächlich so, dass also gerade in der grünen Politik leitet sich ja viel von diesem Ziel und auch von den Zwischenzielen zur Klimaneutralität einfach ab und deswegen ist dieses Jahr 2030 an so vielen Stellen so entscheidend. Also das kann man ja durchdeklinieren durch den ganzen Bereich Energie, das kannst du im Bereich der Industrie und des wirtschaftlichen Strukturwandels sozusagen auch durchsehen. Und da ist eben gerade auch die Digitalisierung ja eine ganz entscheidende Triebfeder. Wenn wir das alles schaffen wollen, dann brauchen wir da eben die passenden digitalen Werkzeuge auch für.
Ja, super. Das ist genau das Thema, so diese ganzheitliche Sichtweise, denn alles und hängt ja sehr mit allem auch zusammen. Gestern hatten wir noch einen Podcast zum Thema solidarische Landwirtschaft und da ist es ja auch ein Ziel, gerade Bioanbau, da haben wir ja auch unsere Ziele bis 2030 und spannend nochmal von dir zu hören, woran das liegt und wie das alles zusammenhängt. Jetzt hatten wir vorhin schon mal kurz über die Enquete-Kommission gesprochen und du hast mir das ins Herz gelegt, weil da tolle Arbeit gemacht wird. Was genau ist denn eine Enquete-Kommission?
Eine Enquete-Kommission ist im Prinzip technisch betrachtet erstmal ein Ausschuss des Landtags. Das heißt, es sitzen da auch VertreterInnen aller Fraktionen zusammen und beraten über Themen. Der Unterschied ist zum einen, dass jede Fraktion ein sachverständiges Mitglied benennen kann. Das heißt also oft WissenschaftlerInnen, manchmal auch PraktikerInnen, die dann eben ihren Sachverstand mit einbringen dürfen und die an der Stelle tatsächlich auch mit abstimmungsberechtigt sind in diesem Gremium. Das ist eigentlich die große technische Ausnahme. Inhaltlich ist der Unterschied, dass in Anführungszeichen normalen Ausschüssen ja sehr stark das Tagesgeschäft oder sag jetzt mal vielleicht das Geschäft für eine Legislaturperiode besprochen wird, aber in der Regel nicht die großen Aufgaben mit der mittleren Reichweite irgendwie über 1-2 Jahrzehnte. Und das machen Enquete-Kommissionen bei uns. In der Regel gibt es pro Legislaturperiode so 4 bis 5 davon. Und das heißt also, es gibt eine durchaus breite Themenpalette. Also ich habe in dieser Legislatur 2 Enquete-Kommissionen betreut, eine zur Digitalisierung der Arbeitswelt, eine zur Zukunft der Demokratie. Das zeigt schon so ein bisschen von bis geht es. Und die anderen waren zum Thema Einsamkeit und Landwirtschaft. Und genau, und dann gab es nur eine Enquete-Kommission zum Brexit. Das heißt also, es ist so eine ganz breite Themenpalette. Und dann wird eben sehr intensiv miteinander gearbeitet. Also wir haben wirklich eine Reihe von Sitzungstagen gehabt, wo wir wirklich morgens angefangen und abends aufgehört haben. Ja, am Ende steht dann ein sehr dickes Buch, das hoffentlich also nicht nur im Regal steht und da gut aussieht. Fühlt sich ehrlicherweise auch gut an, das im Regal zu sehen, wenn man daran mitgearbeitet hat. Ja, natürlich, wir sehen es auch, dass aus den Enquete-Kommissionen durchaus immer wieder auch Dinge jetzt schon übertragen wurden in die jetzige Politik. Und wir haben es in der Vergangenheit gehabt, also beispielsweise aus der Handwerks-Enquete, die war Ende der letzten Wahlperiode, sind jetzt auch viele Sachen einfach ins aktuelle Regierungshandeln eingegangen. Also was wir gut finden, weil wir den Sachen zugestimmt haben damals. Und
eigentlich auch Pflichtlektüre vielleicht, wenn man sich genau mit dem einen oder anderen Thema intensiver auseinandersetzen möchte. Ich höre aber auch so ein bisschen raus, dass das so ein bisschen auch Querschnittsthemen sind, die dann als Thema in einer Enquete-Kommission so landen, und frage mich gerade, braucht es nicht eigentlich gerade auch für dieses Thema Strukturwandel, was ja auch ein Querschnittsthema ist, letzten Endes, braucht es da nicht auch was Ähnliches, zum Beispiel Enquete-Kommission Strukturwandel im Rheinischen Revier?
Jetzt kann ich ganz entspannt sagen, das muss der neue Landtag entscheiden.
Ja, ist auch eher kam ich
das
spontan.
Das ist das Schöne an dieser Rolle jetzt.
Okay, das heißt, die Themen, die werden dann auch in dieser Enquete-Kommission verhandelt und fließen dann aber in die Ausschussarbeit dann doch auch ein als Empfehlungen?
Also in der Regel ist es so, dass eben nach dem Abschluss einer Enquete-Kommission erst die Ergebnisse in die parlamentarische Arbeit einfließen, ja.
Okay, gut, kommen wir zum nächsten Themenkomplex, Open Government, wo du dich ja auch sehr für eingesetzt hast. Was ist denn eigentlich Open Government?
Open Government ist einer dieser Begriffe aus der Staatswissenschaft, wo es einen sehr schönen englischen Begriff gibt und kein wirklich gutes deutsches Äquivalent. Das, was am nächsten noch drankommt, aber irgendwie, finde ich, ein bisschen seltsam klingt, wäre offene Staatskunst. Das heißt also, es geht nicht einfach nur, wie manchmal übersetzt wird, einfach um offenes Regieren, sondern es geht wirklich um ein anderes Verständnis von Staat und Staatlichkeit. Und damit verbunden dann eben auch ein anderes Verständnis von Verwaltung, ein anderes Verständnis für das Verhältnis von Staat und BürgerInnen und mehr Transparenz. Also das sind so die groben Umrisse. Und das kannst du natürlich dann auch nochmal schauen. Also zum Beispiel heißt mehr Transparenz natürlich auch die Bereitstellung von Daten und das auch in offenen Formaten, die dann maschinenlesbar weiterverarbeitet werden können. Und Ähnliches, da gibt es eine ganze, also auch eine sehr spannende, breite technische Debatte zu, wie genau das realisiert werden kann, auch rechtliche Debatte dazu, wie sowas realisiert werden kann. Und aber sehr stark auch der Bereich der Beteiligung. Das heißt also, wie können wir als Politik uns so aufstellen, dass wir frühzeitig gesellschaftliche Konflikte, die aus politischen Entscheidungen resultieren könnten, erkennen und dieses Konfliktpotenzial eben dadurch abmindern, dass wir möglichst früh eine gesellschaftliche Beteiligung ermöglichen. Du wirst am Ende des Tages nie alle zufriedenstellen, aber es werden möglicherweise mehr Leute eine Entscheidung akzeptieren und sagen, so hätte ich vielleicht anders haben wollen, aber es ist zumindest nicht über meinen Kopf hinweggegangen. Und das ist eigentlich verbunden dann eben nochmal mit einem anderen Verständnis von Verwaltung, wo BürgerInnen nicht als Störfaktor wahrgenommen werden, sondern als Bereicherung, wenn sie sich einbringen wollen. Das ist so ungefähr das, was wir mit Open Government meinen. Und wir haben es versucht, mit Open NRW voranzubringen. Es ist jetzt leider unter der aktuellen Landesregierung nicht so intensiv mehr verfolgt worden. Also es ist im Bereich Open Data ein bisschen was passiert, aber so der ganz große Wurf, den wir in der Strategie angelegt hatten, der ist jetzt leider nicht passiert.
Okay, jetzt hast du gerade gesagt Open Data. Was ist das genau für unsere Zuhörerinnen als Erklärung?
Ja, gerne. Das ist dieses Thema von der Bereitstellung von Daten in maschinenlesbaren Formaten. Und Eigentlich heißt Open Data, dass ein Staat alle Daten, die ihm zur Verfügung stehen, und das auch in einem breiten Verständnis, das heißt also alle statistischen Informationen, alle Gutachten, Aktenpläne, whatever, zur Verfügung stellt, damit Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen darauf zugreifen können und ja, natürlich die Grundlagen für politische Entscheidungen nachvollziehen. Hat gewisse Grenzen, nämlich dann, wenn es um Sicherheitslage geht oder eben auch um personenbezogene Daten natürlich. Also Datenschutz und Transparenz schließen sich da nicht aus, sondern sind eher zwei Seiten einer Medaille.
Gibt es ja schon auch einige, glaube ich, Modellkommunen, ne, für Open Government in NRW. Ich glaube sogar, wir haben in Merzen nicht eine. Greift es schon sehr um sich? Habt ihr da einen Überblick? Also ich habe nämlich keinen, deswegen dachte ich, frage ich einfach mal nach.
Na, es gibt dadurch, dass es ja ein sehr vielschichtiger Begriff ist und sehr, sehr viele Handlungsfelder auch umfasst, gibt es jetzt eigentlich nicht so die eine Kommune, wo ich sagen würde, die macht das alles. Aber es gibt natürlich Kommunen, die machen gut Open Data, also beispielsweise, also so die Vorreiterkommune in dem Bereich ist immer Moers, dann aber auch Kommunen wie Köln beispielsweise, Wuppertal hatte eine Zeit lang mal das sehr intensiv verfolgt und also gibt durchaus Kommunen, die da vorangekommen sind. Und was Beteiligung angeht, gibt es halt auch, würde ich aber sagen, es ist eher so, dass bestimmte Prozesse dann gut gelaufen sind und das ist nicht unbedingt so die Leitstrategie, ist mir jedenfalls nicht bekannt.
Und als Weiterentwicklung des Open Governments hast du ja in dieser Wahlperiode das Informationszugangsgesetz eigentlich auch federführend eingebracht. Was hat es denn damit auf sich und warum ist so ein Gesetz noch notwendig zusätzlich?
Naja, Informationszugangsgesetz ist quasi die gesetzliche Umsetzung des Open Data-Gedankens. Wir haben im Moment in Nordrhein-Westfalen ein Informationsfreiheitsgesetz. Das ist super. Du kennst es.
Ja, und weißt schon auch, einige Anträge gestellt.
dass das halt auch sehr gute Dinge bewirken kann. Aber genau, du hast gerade gesagt, Anträge stellen. Also du musst Anträge stellen, du musst Gebühren bezahlen möglicherweise. Und das ist ein relativ kompliziertes Verfahren, was im digitalen Zeitalter viel einfacher möglich wäre, wenn man einfach von Anfang an hingeht und alles, was man hat, bereitstellt, damit Bürgerinnen und Bürger darauf zugreifen können. Das ist in unserem Entwurf für ein Informationszugangsgesetz geregelt. Wir feiern dieses Jahr 20 Jahre Informationsfreiheitsgesetz und da geht es darum, dass wir das jetzt mal ein bisschen voranbringen.
Super, also eigentlich ein Instrument, mit dem man wieder mehr Vertrauen in die Demokratie und Glaubwürdigkeit in politische Institutionen herstellen kann oder zurückgewinnen kann. Ist das so?
Ja, das ist so das übergeordnete Ziel natürlich. Wir glauben, dass Transparenz Vertrauen schafft in politische Institutionen, in politische Entscheidungen und dass Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungsgrundlagen dann eben auch Akzeptanz schafft. Mhm.
Jetzt ist ja Open Government für mich persönlich, du hast auch gerade schon von Beteiligung gesprochen, nicht unbedingt gleich Beteiligung. Denn man hat ja da schon eine gewisse Barriere einfach, gerade weil das meiste ja in Open Government eben auch elektronisch zur Verfügung gestellt wird. Das schließt ja häufig den einen oder anderen Bürger, die ein oder andere Bürgerin auch aus. Vielleicht dann nochmal zum Unterschied Beteiligung. Du hast dich ja auch im Landtag für einen Klimabürgerrat stark gemacht. Das sind ja dann eher... Es sind ja dann andere Formate. Wo liegen denn die Unterschiede und was war so die Idee bei dir dahinter?
Also es geht insgesamt für mich sehr stark darum, Bürgerbeteiligung auszubauen und zu stärken. Und ich glaube, das wichtigste Learning aus den Debatten der letzten Jahrzehnte ist, dass es eigentlich das passende Beteiligungswerkzeug, das in jeder Situation das Richtige ist, nicht gibt, sondern wir können im Online-Bereich unglaublich viel machen, weil ich glaube schon, dass es immer noch barriereärmer ist, online sich einzubringen und beispielsweise bei einem digitalen Bürgerhaushalt oder sowas mitzuarbeiten, als dann wirklich an einem Tag um 18 Uhr ins Rathaus zu gehen, möglicherweise mit Leuten zusammenzutreffen, die man im persönlichen Umgang irgendwie nicht so schätzt oder vielleicht auch VerwaltungsmitarbeiterInnen, die nicht unbedingt geschult sind in Partizipationsprozessen und so weiter. Also da gibt es ja auch eine ganze Menge Hürden. So mal abgesehen davon, dass halt viele Leute um 18 Uhr am Wochentag zum Beispiel sich um ihre Kinder kümmern müssen oder so. Also da kann zum Beispiel eben die digitale Bürgerbeteiligung durchaus Vorteile haben. Das ist aber natürlich, also wir wissen aus der Beteiligungsforschung, grundsätzlich ist die Person, die sich beteiligt, eher über 50, hat eher einen hohen Bildungsabschluss, ist eher weiß, ist eher männlich. So, die wollen wir natürlich auch gerne alle bei der Beteiligung haben, aber dann bleibt eben immer noch ein großer Teil der Bevölkerung außen vor. Und deswegen ist dieses Instrument des Bürgerrates sowas Spannendes, denn Bürgerräte, Bürgerinnenräte funktionieren so, dass es eine zufällige Auswahl aus der Bevölkerung gibt, die dann repräsentativ quasi als Stichprobe für die Bevölkerung funktioniert und dann auch, also beispielsweise durch Kinderbetreuung oder andere Mechanismen wird eben abgefedert, sozusagen die Nachteile, die du sonst hättest, wenn du dich da beteiligst. Und das ist einfach ein ganz, ganz tolles Instrument, was jetzt auf Bundesebene schon zweimal ausprobiert wurde, was wir jetzt auch für NRW, für gerade die Frage des Klima, der Klimakrise und ihrer Folgen für Nordrhein-Westfalen auch fordern, das in der nächsten Legislaturperiode einzusetzen, um dann eben gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern Wege zu finden, wie wir diese große Transformation, die da vor uns liegt, so gestalten, dass sie auf eine breite Akzeptanz bei den Bürgerinnen stößt.
Was mich ja sehr angesprochen hat, auch als relative Neuling bei Bündnis 90 Die Grünen, ist ja dieser partizipative Ansatz, in dem auch das Landtagswahlprogramm entstanden ist. Genau, und da stehen ja auch interessante Sachen drin und ich konnte mich ja auch erstmalig sozusagen dann jetzt einbringen im letzten Jahr. Und genau, ich habe es hier nochmal rausgesucht. Im Landtagswahlprogramm steht da ja auch, wir werden mehr Mitspracherechte für die Zivilgesellschaft, zum Beispiel durch Bürgerinnenräte, aber auch durch Räume für gesellschaftlichen Austausch und eben zwischenmenschliche Begegnungen schaffen. Du hast gerade auf das Risiko hingewiesen, dass man ja bei persönlichen Begegnungen Menschen treffen kann, ja, mit denen man vielleicht nicht so gut klarkommt. Ich finde gerade hier im Rheinischen Revier, wo es ja vielfältige Gräben gibt, gerade wegen des kontroversen Themas Kohleausstiegs, dass es eigentlich gut wäre, wir hätten diese Begegnungsräume auch, um uns auf menschlicher Ebene zu begegnen, weil letzten Endes im Netz ja doch häufig dann sich Menschen nochmal anders artikulieren und ausdrücken, als sie das vielleicht in wirklichen vis-à-vis persönlichen Begegnungen tun. Also von daher war das jetzt spannend, dass du das nochmal so ausgedrückt hast. Mein Petitum gilt auch wirklich sehr diesen Begegnungsräumen hier vor Ort, gerade im Bereich Strukturwandel.
Also gerade auf kommunaler Ebene, ja. Wir haben auch in den letzten Jahren gesehen, in den letzten zwei Jahren gesehen, dass der fehlende persönliche Austausch so mancher Debatte nicht unbedingt gut getan hat. Ja, das stimmt.
Genau, da war es aber dann auch gut, genau um den Faden auch nochmal aufzunehmen, dass wir gerade in Zeiten von Corona eben diese digitalen Möglichkeiten einfach hatten. Dass zum Beispiel nämlich ein Bürgerrat zum Thema Bioökonomie, da gab es ja einen sehr guten Beteiligungsprozess auch hier im Strukturwandel, eben dann erst digital stattfand, aber dann eben, als es dann möglich war, unter den entsprechenden Corona-Auflagen dann doch aber auch in Begegnung. Und mich hat das sehr beeindruckt, wie sehr sich die Bürger eingebracht haben und in welche Richtung das dann auch ging. Wo ich dann manchmal den Eindruck hatte, dass die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Argumentation, was Klimaschutz angeht, was Flächenerhalt angeht, was regionale Versorgung mit Lebensmitteln angeht, das kam so als Ergebnis raus, dann doch schon weiter sind als die Politik.
Ja, an so vielen Stellen im Moment.
Ja, genau. Deswegen ist es mir einfach auch wichtig hier, gerade im Thema Strukturwandel, da gibt es also eine absolut schiefe Ebene, dass wir eben eine transparente Beteiligungsarchitektur hier auch verankern und auch mit klaren und verbindlichen Kriterien für die Vergabe zum Beispiel von Fördermitteln, was ja hier so noch gar nicht stattfindet. Und wir haben ja auch im Landtagswahlprogramm stehen, dass jedes von uns geförderte Projekt einen Beitrag nicht nur zum Klimaschutz leisten soll, sondern auch zu einer Klima- und sozialgerechten Gesellschaft. Wir haben die Diskussion ja jetzt aktuell und aber auch im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen stehen soll. Das ist natürlich alles schwierig, da so eine Indikatorik aufzusetzen. Aber ich glaube, wenn wir uns wirklich auch in Nordrhein-Westfalen zukunftsfest aufstellen wollen, dann brauchen wir das einfach, auch wegen der Transparenz, ne?
Ja, also ich glaube, dass halt gerade bei Beteiligungsverfahren Transparenz eine unglaublich große Rolle spielt, eben auch über die Frage, was kann eigentlich dieses Verfahren wirklich? Also wir haben vor so, ich würde mal sagen, 15 bis 20 Jahren war das Instrument des Bürgerinnenhaushalts plötzlich so der heiße Scheiß. Es ist überall gemacht worden, alle haben sich hingesetzt, haben ihre Haushalte sich angeguckt und es sind sehr, sehr viele Leute zu den Verfahren erstmal hingekommen, um dann festzustellen, naja, also eigentlich ist halt in so einem großen Haushalt jetzt gar nicht so viel flexibel, wo wir wirklich drüber mitentscheiden können. Und da haben viele Leute, glaube ich, eine negative Erfahrung erstmal gemacht für die Beteiligungsszene, aber auch war das damals ein ganz wichtiger Lernprozess, weil wir da eigentlich erst gelernt haben, so wirklich von Anfang an klar auch kommunizieren zu können, was ein Beteiligungsverfahren kann, was Bürgerinnen und Bürger entscheiden können, was sie einfach auch nicht entscheiden können, weil ich sage jetzt mal für den Landeshaushalt, der besteht zu ungefähr 90% aus entweder Mitteln für BeamtInnen oder Angestelltengehälter und bestimmten einfach festgelegten Strukturmitteln. So über diese restlichen 10% kannst du dich dann halt politisch auseinandersetzen. So, aber das ist und ist auf allen Ebenen im Prinzip ähnlich. Deswegen glaube ich, da immer von Anfang an auch klar zu sagen, was geht und was nicht geht, ist ganz, ganz wichtig.
Ja, sehr wichtig. Darüber haben wir hier auch viel gestritten und auch viel gelernt zum Thema, was ist denn der Beteiligungsgegenstand? Was passiert eigentlich mit den Ergebnissen? Wie verbindlich sind auch diese Ergebnisse? Und da haben wir einige gute Prozesse hier erlebt, aber auch noch verbesserungswürdige. Aber ich bin grundsätzlich schon auf jeden Fall froh, dass wir so ein bisschen auch vor Ort durchsetzen konnten. Und da habe ich mich ja auch sehr für eingesetzt, dass überhaupt das, was in den Empfehlungen der Kohlekommission steht, nämlich mehr Bürgerbeteiligung in diesem Strukturwandelprozess, dass wir es überhaupt erstmal anstoßen konnten. Verbessern kann man Dinge immer, glaube ich. Wir lernen da auch noch sehr, sehr viel. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir gerade hier im Strukturwandel so eine Art Partizipedia aufbauen zu dem Thema Strukturwandel und auch die verschiedenen Ebenen besser miteinander verschneiden. Weil du hast schon gerade gesagt, in den Kommunen passiert schon ungemein viel. Aber das sind natürlich die Ergebnisse oder das zu evaluieren, was passiert ist, welches Format wo gut geklappt hat. Das müssen wir ja auch auswerten und eigentlich auch ein bisschen besser wissenschaftlich begleiten, damit auch andere Kommunen davon lernen können. Und das wird sicherlich auch eine der großen Aufgaben für mich sein, sehe ich zumindest so, wenn ich dann in die nächste Landesregierung kommen sollte, diese Themen dann auch voranzubringen. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wir haben auch noch, treffen uns nächste Woche auch noch zu einem Podcast speziell zum Thema Beteiligung und werden da auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Aber du wolltest noch was ergänzen.
Nee, ich wollte gerne tatsächlich einen Punkt noch ergänzen, weil ich ihn sehr, sehr wichtig finde und ein absolutes Best-Practice-Beispiel, was wir auch bei uns ins Wahlprogramm jetzt aufgenommen haben, nämlich eine Struktur, wie sie in Baden-Württemberg geschaffen wurde. Als die Grünen 2011 die Landesregierung in Baden-Württemberg übernommen haben, wurde eine Staatsrätin, das ist sowas Ähnliches, nicht ganz so wie Ministerin, bei uns eingesetzt für Beteiligung und Zivilgesellschaft, die Gisela Erler. Und die hat im Prinzip das gemacht, was du jetzt gerade als Aufgaben beschrieben hast. Deswegen fordern wir so eine Struktur jetzt auch für die neue Wahlperiode in Nordrhein-Westfalen. Nämlich zu schauen, einerseits, was sind gute Prozesse, was sind gute Beteiligungsformate, die irgendwo gut gelaufen sind und diese Erkenntnisse dann weiterzutragen in andere Kommunen oder auf Landesebene und aber auch im Regierungsgeschäft zu gucken, so wo sind jetzt möglicherweise Steps, wo wir von uns aus besser eine Beteiligung anbieten, anstatt das dann nachgeordnet sozusagen oder später erst im Prozess zu machen. Weil solche Beteiligungsprozesse sind immer schlechter als die, wo ich wirklich von Anfang an sage, so, okay, ich habe ein Problem und ich will eure Meinung hören, Bürgerinnen und Bürger, wie gehen wir das an?
Frühzeitige Beteiligung ist noch so ein genau das richtige Stichwort. Ich glaube, da können wir uns dann vielleicht ja noch ein bisschen Know-how holen von Gisela Erler. Danke für den Hinweis. Wobei das natürlich genau auch ein bisschen eine Herausforderung wird, aufgrund des Drucks, der jetzt aufgebaut wird. Nochmal vorgezogener Kohleausstieg, der ja sein muss und da auch geht kein Weg dran vorbei, weil wir leben ja auch gerade die Diskussion, ja, eine Bürgerbeteiligung hält eigentlich nur auf und von daher ist auch, glaube ich, wichtig, da die Prozesse frühzeitig auf den Weg zu bringen, um eine wirklich qualitativ hochwertige Beteiligung auch noch erreichen zu können. Jetzt haben wir schon viel über das Thema Beteiligung gesprochen. Schön zu hören, dass es auch einer deiner Herzensanliegen ist und du dich so viel dafür auch eingesetzt hast. Danke an der Stelle dafür. Ein anderes Herzens- oder Schwerpunktthema ist ja die Digitalisierung. Das ist ja aber genauso ein Begriff wie manchmal Nachhaltigkeit, den man ja mit allem Möglichen füllen kann. Und jeder Bürger, jede Bürgerin versteht darunter wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes. Magst du das Thema nochmal für dich so ein bisschen definieren oder umreißen? Was du damit eigentlich adressierst, wenn du von Digitalisierung sprichst?
Wo fange ich da an? Das ist immer so ein bisschen die Frage. Also ich glaube, das, was für viele oder was in den... ich fange vielleicht einfach mal an mit dem, was uns politisch beschäftigt hat, was aber nur ein Ausschnitt ist. Nämlich die ganze Frage von digitaler Infrastruktur. Wir haben vorhin schon kurz das Thema Glasfaserausbau angesprochen. Natürlich brauchen wir eine flächendeckende Versorgung mit Glasfaser, mit 5G und schnellem Mobilfunk. Und zwar flächendeckend, wirklich im Sinne von flächendeckend. Das ist eine enorme Herausforderung zum jetzigen Zeitpunkt, weil da einfach viel zu wenig passiert ist in den letzten Jahren. Ähnlich sieht es aus bei der digitalen Verwaltung. Wir stehen gerade vor einer so gigantischen Transformation, dass wir das nicht mehr schaffen mit den alten Prozessen, dass wir das auch nicht mehr schaffen mit den alten Verfahrensweisen, wie Verwaltung bisher arbeitet. Das heißt also, Verwaltungsdigitalisierung bedeutet immer nicht nur, ich nehme eine Papierakte und scanne sie ein, was ja auch irgendwie digital wäre, sondern es bedeutet, ich denke wirklich jeden einzelnen Prozess nochmal neu und passe dann gegebenenfalls auch Gesetze an, Verfahrensweisen an, etc. Damit wir es schaffen, irgendwie diese große Transformation, die jetzt gerade vor uns liegt, überhaupt zu gestalten, weil, ich habe neulich irgendwie so ein Bild gesehen von ungefähr 120 Aktenordner waren es, glaube ich, die nötig sind, um eine Windenergieanlage zu beantragen. Wenn wir halt den Anteil der erneuerbaren Energien in dem Maß steigern wollen, wie wir das bis 2030 tun müssen, funktioniert es so nicht. So, das heißt also, es ist immer auch eine Frage von, wie schaffen wir es, in diesem Digitalisierungsschritt, den wir jetzt gehen, über alle Bereiche, das so klug anzulegen, dass wir eben, ja, gerade auch mit Blick eben auf diesen Transformationsprozess uns zukunftsfähig aufstellen. So, das sind eigentlich die beiden großen Themen, über die politische Auseinandersetzung seit vielen Jahren immer geht. Aber es ist natürlich nur ein winzig kleiner Ausschnitt. Wir sprechen bei Digitalisierung genauso über neue Formen des Unternehmertums. Wir sprechen über neue Arbeitsmodelle, über Flexibilisierung, auch über die Frage, wie schaffen wir es, diese Flexibilitätsmöglichkeiten, die wir jetzt auch alle kennengelernt haben in den letzten 2 Jahren. Ich kann zu Hause arbeiten, ich kann im Prinzip zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten. Das kann für viele Beschäftigte durchaus attraktiv sein, wenn sie das zum Beispiel nutzen können, um Kinderbetreuung besser mit ihrer Arbeitssituation unter einen Hut zu bringen. Das ist aber natürlich auch immer mit enormen Risiken, was Entgrenzung angeht, behaftet. Und zwar in dem Moment, wie eben, wenn es dann nicht mehr freiwillig erfolgt. Das natürlich weiteres politisch auch viel bearbeitetes Thema. Und dann eben aber auch der ganze Bereich, wie schaffen wir es wirklich, unsere Wirtschaft nicht nur mit Blick auf die Transformation zur Klimaneutralität aufzustellen, sondern wie schaffen wir es eben, diesen großen digitalen Strukturwandel so zu gestalten, dass wir am Ende noch wirtschaftliche Substanz bei uns im Land haben. Wir haben einige Branchen gesehen in Deutschland und Europa, die eben diesen Schritt in die Digitalisierung nicht geschafft haben, sondern dann irgendwo auf der Strecke geblieben sind. Und das darf uns einfach nicht passieren. Und da sehe ich ganz großen Handlungsbedarf, vor allem im Mittelstand. Da haben wir große Digitalisierungsdefizite. Und da war und ist auch unsere Antwort, dass wir stärkeres Matching von den etablierten mittelständischen Unternehmen, die das Rückgrat unserer Wirtschaft sind, die auch durchaus Kapital haben, um sich neu aufzustellen oder um sich zu verändern, aber die ja wunderbar und absolut perfekt, und das macht dem deutschen Mittelstand keiner nach, von 100% auf 101% oder vielleicht auf 105% zu kommen. Aber dieser Schritt von jetzt gerade 100 auf möglicherweise 200 oder auf was komplett anderes, da brauchen wir Innovatorinnen und Innovatoren, die aus Startups zum Beispiel kommen, um eben diese große Veränderung zu unterstützen. Da sind wir sehr stark in den letzten Jahren hinterher gewesen, dass wir diesen Prozess irgendwie hinbekommen. So, und dann bedeutet Digitalisierung natürlich einen großen gesellschaftlichen Prozess. Ich kann Teilhabe, ich kann Beteiligung besser organisieren, ich kann aber wirklich gesellschaftliche Teilhabe organisieren, indem ich möglicherweise Gruppen erreiche, die ich vorher nicht erreicht habe. Ich muss aber auch aufpassen, dass ich gesellschaftliche Gruppen nicht ausschließe, weil wir haben heute immer noch den großen Generationen-Gap. Ab so Mitte 60, 70 ist die digitale Teilhabe viel geringer als in den Altersgruppen davor. So, also das sind einfach neue Herausforderungen, die eigentlich in jeden gesellschaftlichen Bereich reingehen. Und wenn man es mit einem Wort, was aber nicht viel konkreter ist, umschreiben will, dann wird die Digitalisierung zu einem massiven Kulturwandel führen.
Mhm. Wir haben jetzt gerade, also wir haben in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ein Zitat von dir gefunden, in dem du die mangelnde Digitalisierungspolitik vom Minister Pinkwart geführten Ministerium, was ja heißt Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie, kritisierst, um das mal kurz zu zitieren von deiner Website. Die vergangenen 4 Jahre haben gezeigt, dass ein neues Türschild an einem FDP-geführten Wirtschaftsministerium noch lange keine innovative und zukunftsorientierte Digitalpolitik macht. Das Digital ist Etikettenschwindel. Wo hakt es und was braucht es jetzt die nächsten Jahre?
Also ich glaube, es braucht vor allem eine Landesregierung, die Digitalisierung als das begreift, was sie ist, nämlich ein Querschnittsthema, was durch alle Ressorts durchgeführt werden muss. Und dann braucht es ein für Digitalisierung zuständiges Ministerium oder sonstige Struktur, die in der Lage ist, das auch durchzusetzen. Weil wir sehen es, dass es einfach in den einzelnen Ressorts der Landesregierung eine sehr unterschiedliche Offenheit und Bereitschaft gibt für digitale Themen. Die haben alle ganz brav zugeliefert, als es so einen, sie haben es Digitalstrategie genannt, wirklich Strategie war das nicht, aber so ein Pamphlet der Landesregierung, wo halt alles, was irgendwie mit Digitalprojekten zu tun hat, drin stand. Aber wirklich umgesetzt wurde das wenigste. Also es sind über 40 Ziele, 8 davon waren umgesetzt, als wir den Stand jetzt abgefragt haben. Und dann eben wirklich von Ressort zu Ressort sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben beispielsweise auch den Papierverbrauch in den Ministerien abgefragt und haben dann einfach festgestellt, dass die Staatskanzlei beispielsweise fast 400.000 Seiten mehr Papier pro Jahr verbraucht, als es noch unter der Vorgängerregierung war. Das heißt, da sind nicht wirklich digitale Prozesse bisher implementiert gewesen. Im Gesundheitsressort dieses ganze furchtbare Chaos, was es während der Corona-Pandemie gab und gibt, was den Datenaustausch zwischen Gesundheitsämtern angeht, dass man das eben auch einfach dann von der Landesseite aus nicht befördert hat, was die kommunalen Gesundheitsbehörden angeht und so weiter. Also da sieht man einfach, es ist sehr, sehr unterschiedlich umgesetzt und es gab sozusagen kein wirkliches digitales Leadership. Und das ist einfach das große Problem in dieser Landesregierung gewesen. Plus natürlich auch, wie Pinkwart Digitalpolitik gemacht hat. Weil wenn wir uns den Bereich zum Beispiel rausnehmen von Innovationsförderung digitalen Startups, dann ist es halt sehr stark die Förderpolitik orientiert gewesen auf Unternehmen, die irgendwas mit Technologie machen, möglichst schnell skalierbar sind und zu einem möglichst schnellen Exit führen können. Und so haben wir Unternehmertum noch nie verstanden. Das ist durchaus eine Art des Unternehmertums, die ihre Berechtigung hat, die auch funktioniert. So, aber es ist halt nicht die einzige Art von Unternehmertum. Wir haben sehr stark darauf hingewirkt in den letzten Jahren, dass wir eine bessere Unterstützung kriegen für ökologische und soziale Startups, für Social Entrepreneurs und so weiter, die uns dann die uns ja auch einen gesellschaftlichen Mehrwert mit unternehmerischen Mitteln bringen. Und das ist eben seitens des FDP-Wirtschaftsministeriums immer wieder abgeblockt worden. Und es ist gesagt worden, naja, also die können sich ja auf die anderen Instrumente bewerben, aber eigentlich sowas richtig Eigenes ist das ja nicht. So, wo wir aber sagen, doch, natürlich ist das was Eigenes. Deswegen brauchen wir da auch eigene Strukturen für, um die bestmöglich zu unterstützen. Klar ist auch, wir haben das Thema der digitalen Infrastruktur jetzt angesprochen, wir haben es auch mit Zahlen eben belegt, was die Abdeckung von Haushalten angeht. Sie haben auch, die schwarz-gelbe Landesregierung hat auch ihre eigenen Ziele an vielen Stellen nicht erreicht. Also beispielsweise sollen bis Ende dieses Jahres alle Gewerbegebiete mit Glasfaser versorgt werden. Das ist bisher weniger als die Hälfte. Jetzt kämpfen wir dafür, dass Pinkwart und seine Mannschaft ab dem 15. Mai etwas mehr Zeit haben. Aber selbst wenn die ganze Zeit dann nur noch Bagger fahren und Glasfaser verlegen, dann wird das Ziel wahrscheinlich trotzdem nicht erreicht. Und in den Schulen ist die Lage noch dramatischer mit 12% Glasfaser. Ja, das reicht halt nicht, wenn du digitalen Unterricht machen willst.
Jetzt hast du, bevor wir vielleicht das Thema Startups noch mal ein bisschen vertiefen, auch in Bezug auf das Thema Strukturwandel hier im Rheinischen Revier gesagt, ja, auch Digitalisierung ist eigentlich so ein Querschnittsthema. Jetzt frage ich mich ja eigentlich, wie man diese Querschnittsthemen wirklich dann auch querschnittsmäßig in alle Ministerien bringt. An dem einen oder anderen Ministerium, es sind ja Stabsstellen auch eingerichtet, aber das bringt natürlich nicht so lange so Stabsstellen dann an dem jeweiligen Ministerium wieder angesiedelt sind. Was wäre denn da die Lösung? Also wir haben ja das Jahrzehnt der Transformation, des Wandels mit genau diesen ganzen Themen, mit diesen ganzen Querschnittsthemen. Aber das Denken hat ja auch, hat ja auch die Landesregierung überhaupt noch nicht durchdrungen. Und das ist ja ein richtig dickes Brett, wo es dann ja nicht um Strukturwandel so in diesem wirtschaftlichen und sozialen Sinne geht, sondern auch um andere Strukturen, die wir vielleicht brauchen, um diese Querschnittsaufgaben zu denken. Hast du da Ideen zu?
Ja, wir haben schon so ein paar Ideen. Das Problem ist halt, dass man das nicht, also ein anderes Denken kannst du nicht von oben verordnen. Aber du kannst natürlich andere Strukturen nachdenken, wie du gerade dieses vernetztere Denken auch in einem Behördenaufbau machst. So, da sind natürlich Stabsstellen beispielsweise sind da ein Instrument. Strukturen, die über die klassische interministerielle Arbeitsgruppe hinausgehen, ein Instrument und so. Also ich glaube, es ist wichtig, nachdenkenswert zu schauen, können wir eine zentrale Struktur schaffen, die sich genau mit diesem Thema Verwaltungsmodernisierung beschäftigt. Wie man das dann wieder ansiedelt, weiß ich nicht. Wir haben es für den Digitalbereich lange diskutiert, braucht es ein eigenes Digitalministerium oder sowas, wo wir festgestellt haben, dass es durchaus erfolgreiche Ministerien mit Zuständigkeit für Digitalisierung gibt, die auch noch was anderes machen und dass es auch weniger erfolgreiche Ministerien gibt, die ausschließlich für Digitalisierung zuständig sind. es geht eher um die Frage, wie schaffen wir Formate des Austauschs, wie schaffen wir Formate des agilen Arbeitens innerhalb eines Behördenaufbaus, wo dann eben die Leute auch eine gewisse Beinfreiheit haben, mal was selber zu entscheiden und es nicht eben klassisch 30 Mal die Hühnerleiter rauf und runter gehen muss, bevor etwas entschieden werden kann. So, das sind alles so Themen. Ich habe mich natürlich für den Digitalbereich mit der Frage beschäftigt, immer wieder, was kann da eine gute Struktur sein? Schleswig-Holstein beispielsweise hat in dieser Legislaturperiode ein Digitalisierungskabinett gemacht. Das heißt also, man hat auf Kabinettsebene sozusagen einen Unterausschuss gehabt, der sich mit Digitalthemen beschäftigt hat. Das ist, finde ich, eine Struktur, wie man das Thema durchaus angehen kann. Nichtsdestotrotz wirst du am Ende, das heißt, immer noch ein Ministerium dann doch haben, wo auf dem Türschild Digitalisierung mit draufsteht. Gerade in der Tradition der sehr langen Ministeriumsnamen in Nordrhein-Westfalen. Aber du wirst halt irgendwo eine Abteilung haben, wo die Leute sitzen, die für die klassischen Themen und auch für die Vernetzung zuständig sind.
Klar, die Verantwortung muss ja auch klar zugeordnet sein. Das ist ja dann auch der Punkt, also den ich dann auch sehe. Du hast jetzt schon vom Matching vorhin gesprochen, von kleinen und mittelständischen Unternehmen mit sogenannten Innovatoren und Innovatorinnen und hast auch die Start-ups schon ins Spiel gebracht als Begriff und hast auch schon ein bisschen dazu gerade gesagt. Im gleichen Atemzug mit deiner Kritik an der Digitalisierungspolitik wurde ja auch sozusagen von dir die Fixierung der Innovationspolitik auf Start-up-Förderung gerade hier auch im Rheinland-Valley kritisiert. Und natürlich interessiert mich das mit Blick als Vertreterin hier der Region, mit Blick auf das Thema Strukturwandel besonders. Welche Start-up-Förderung braucht es denn aus deiner Sicht? Und wie kann unsere Region hier, das Rheinische Revier, das ja mitten im Aufbruch, im Strukturwandel steckt, dann auch davon profitieren? Und vielleicht auch nochmal die bisschen ketzerische Frage, wo sollen sich die Start-ups denn auch dann überhaupt niederlassen?
Also ich habe den Begriff Rheinland-Valley kritisiert tatsächlich. Und zwar nicht, weil ich was gegen das Rheinland hätte, sondern weil es eine sehr eindeutige oder sehr eindimensionale Fixierung beim Minister Pinkwart gab auf das Rheinland, wobei er auch das Rheinland nicht als das Rheinland verstanden hat, sondern als die Städte Aachen, Bonn, Köln und Düsseldorf. Also in dem Sinne war das gemeint und ich glaube, dass Startups unglaublich wichtige Agenten für den Strukturwandel sind und auch für die Transformation generell. Aber dass eben wir in nahezu allen Regionen unseres Landes eine Art von spezifischer Start-up-Strategie brauchen. Das heißt also, bei mir zu Hause in Ostwestfalen-Lippe, wo ich jetzt schon eine Start-up-Landschaft habe, die sehr stark auf den B2B-Bereich orientiert ist. Das heißt also, Startups, die Lösungen für Unternehmen anbieten, die brauchen eine andere Unterstützung als jetzt ein Unternehmen, was beispielsweise in Köln gibt es da schon einen gewissen Schwerpunkt im B2C-Bereich, die halt irgendwelche Lösungen für die EndverbraucherInnen anbieten. So, das erstmal zu verstehen, ist eigentlich so der erste Schritt. Und sich dann anzugucken, was habe ich in meiner Region als Stärke und was habe ich möglicherweise nicht so stark. So, also deswegen in Ostwestfalen ist der ganze Bereich Maschinenbau, alles, was irgendwie mit Fertigung zu tun hat, nicht nur gut aufgestellt, sondern da haben wir wirklich Weltmarktführer, die zwar keiner kennt, weil sie halt irgendwelche Komponenten bauen, von denen auch niemand weiß, dass sie in den Sachen verbaut sind. Aber das sind halt diese sogenannten Hidden Champions, bei denen dann eben auch immer die Offenheit zu wecken, so, ja, es gibt halt auch Startups, die möglicherweise noch nicht ganz Weltmarktführer sind, die euch aber durchaus dabei unterstützen können, dass ihr es bleibt, ist da halt eine große Herausforderung. Wenn wir jetzt aufs Rheinische Revier gucken, wo wir ja wirklich komplett den ja, also mehr oder weniger komplett den Neustart jetzt wagen und wirklich eine ganze Region neu aufstellen, zukunftsfähig aufstellen wollen, dann wird es halt darum gehen, dass wir da das Know-how, was es gibt, gerade im Bereich Energie und rundum, bestmöglich verknüpfen mit Startups, die es aus diesem Bereich gibt, die möglicherweise auch aus den technischen Hochschulen kommen, die dann auch wirklich gezielt in diese Region zu bringen mit dem Fachverstand, der da schon vorhanden ist, zusammen und das dann eben über eine gute Förderkulisse auch unterstützen. So, das kann, also diese Förderung kann halt gehen von wirklich klassischer Wirtschaftsförderung im Sinne von Anschubfinanzierung beispielsweise, vergünstigte Kredite und ähnliches mehr. Das kann aber auch, und das finde ich ein ganz wichtiges Thema, über eine Vergabe von öffentlichen Aufträgen sein. Weil die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist heute so, dass sich die allermeisten Leute, die sich zum ersten Mal auf einen öffentlichen Auftrag bewerben, bei der einen Hälfte der Angaben, die sie machen, glauben, dass sie irgendetwas falsch machen und bei der anderen Hälfte glauben, dass sie mit einem Bein im Gefängnis stehen. Öffentliche Vergabe ist wirklich echt noch total 90er, wenn überhaupt, wenn nicht noch vorher. Ja, und das beißt sich total mit der Startup-Welt und das beißt sich total mit den Anforderungen von jungen Unternehmen. Dabei ist halt die öffentliche Hand eigentlich ein ganz wichtiger Auftraggeber, der ganz wunderbar Startups auch bei einer Wachstumsphase unterstützen könnte. Und zwar nicht durch Förderung, sondern durch echte Aufträge. Da müssen wir viel, viel besser werden.
Also die Zugänge praktisch erleichtern. Höre ich das absolut, so ein bisschen ja. raus, um es ganz ja. einfach so ja, zu sagen. Das gilt ja genauso wie für die Zugänge jetzt zu der Fördersystematik oder Programmatik hier im Rheinischen Revier beim Strukturwandel. Da verhält es sich ja ähnlich. Da ist es ja im Moment wirklich so, dass vor allen Dingen die Hochschulen, die natürlich die Expertise haben und die Erfahrung im Schreiben von Anträgen häufig erfolgreich sind und Zugänge finden, andere, zum Beispiel kleinere oder mittelständische Unternehmen oder auch Start-ups, aber eben nicht. Also ich glaube auch, das ist auch noch ein Schritt, wo wir noch dran arbeiten müssen in Zukunft. Jetzt hattest du das Sozialunternehmertum auch vorhin schon mal angesprochen, Social Entrepreneurship. Was ist das denn und was unterscheidet das eigentlich von anderen Startups? Und wenn ich so soziales Unternehmertum höre, ist, denke ich, auch immer gleich an Gemeinwohlökonomie. Kannst du erklären, wo da die Grenzen liegen oder wo die Unterschiede da liegen und das mal kurz definieren?
Ja, also kurz ist immer ein bisschen schwierig, weil es doch viel, viel auch Details sind, wo dann Unterschiede sind. Grundsätzlich kann man das schon ziemlich, geht das schon in eine ziemlich ähnliche Richtung. Die Idee ist, beim Social Entrepreneurship ist man eben mit wirtschaftlichen Mitteln sozusagen gesellschaftliche, soziale, ökologische Fragen angeht und Lösungen findet. So. Es wird oft, die Verwechslung, dass man das gleichsetzt mit gemeinnützig. Es ist natürlich im Sinne schon gemeinnützig, als wir davon ausgehen, dass das was für die Gesellschaft bringt. Es ist aber nicht im rechtlichen oder vor allem im steuerrechtlichen Sinne gemeinnützig, sondern es sind halt ganz, in Anführungszeichen, ganz normale Wirtschaftsunternehmen, die auch nach wirtschaftlichen Logiken arbeiten, die auch Geld verdienen. Und aber eben für sich diesen Impact oder Purpose oder wie auch immer man es dann jeweils umschreiben will, als ihren zentralen Zweck haben. So, und das unterscheidet Social Entrepreneurs und Social Startups schon ein Stück weit von jetzt gerade so dem ganz klassischen Startup-Gedanken, wo es darum geht, innerhalb von 5 Jahren das Ganze möglichst groß zu ziehen aus irgendeiner technologischen Entwicklung raus, möglichst Wachstum zu generieren und dann halt auch irgendwann rauszugehen. So, das ist so im Prinzip der Unterschied, den man da ausmachen kann. Es ist jetzt aber nicht so, dass es zwingend gegeneinander zu diskutieren wäre, sondern dass es eigentlich eher in einer sinnvollen Ergänzung stattfindet. Also ich finde es gibt sehr coole und auch sehr coole wachstumsorientierte Startups, die halt auch durchaus gute Dinge machen, die auch mit ihren MitarbeiterInnen gut umgehen und so weiter. Da gibt es viele Vorurteile, aber viele Unternehmen, die das halt auch nicht bestätigen, sondern wirklich gut aufgestellt sind. Aber wer halt dieser Logik nicht entspricht, muss auch oder hat auch seine Berechtigung und muss auch seine Unterstützung kriegen. Und deswegen haben wir uns da sehr stark für eingesetzt in den letzten Jahren.
Ja, ich glaube, Wachstum ist per se nichts Schlechtes und wir brauchen ja, das hat ja auch haben auch die Krisen gezeigt, dass wir auf jeden Fall selektives und qualitatives Wachstum einfach noch brauchen, ne? Also von daher, den Begriff, auch den muss man, glaube ich, sehr differenziert sehen und jetzt nochmal angehen. Vielleicht nochmal kurz ins Revier geschaut. Ausgründungen, Start-ups, gerade hier die RWTH, da gibt es ja sehr, sehr viele Ausgründungen. Da liegt, glaube ich, so ein großes Potenzial. Und da ist ja auch so ein bisschen das Stichwort Wissenstransfer. Was für eine Relevanz hat denn so ein Wissenstransfer, insbesondere jetzt im Rahmen des Strukturwandels, aus deiner Sicht?
Er hat natürlich eine sehr hohe Relevanz. Deswegen ist dieses ganze Thema Transfer in den letzten Jahren in der Wissenschaftspolitik auch massiv nochmal angewachsen in der Relevanz. Wir sehen es in der Praxis, dass es mal gut funktioniert und mal nicht so gut funktioniert. Das heißt also, wir haben eine Reihe Förderinstrumente, die nicht wirklich funktionieren, weil entweder sie nicht attraktiv sind, weil sie zu bürokratisch sind oder weil die Fördersummen zu niedrig sind. Das sind so Themen, die wir auf jeden Fall angehen müssten, wenn wir unsere Transferpolitik noch stärker auch auf Mittelstand, kleinen und größeren Mittelstand orientieren wollen. Wir müssen aber auch insgesamt, finde ich, noch stärker im Blick haben an den Hochschulen auch, dass wir eben nicht nur so diesen klassischen Transfer, diese klassische Ausgründung, sondern wirklich auch nochmal den Weg in die Start-up-Welt nochmal stärker auch bei den Studierenden schon anbringen. Idealerweise wäre es eigentlich, wenn man diese Idee des Entrepreneurships schon noch vor dem Studium, noch früher in den Schulen setzt und das halt auch in ungefähr in dem Sinne, wie wir es jetzt auch diskutiert haben, nämlich Unternehmertum und wirtschaftliche Betätigung, die am Ende des Tages der Gesamtgesellschaft dienlich ist. Das wären schon Dinge, die ich gerne, wo ich gerne sehen würde, dass das da vorangeht.
Ja, super. Ich zum Abschluss vielleicht nochmal ein theoretisches Thema, nochmals, um das nochmal zu adressieren, was wir auch häufig hier hören, ja, Innovationen. Die Innovationen werden schon alle Herausforderungen dieser Erde regeln und auch gerade, wenn wir von Klimaschutz sprechen, da wird mir zum Beispiel oft, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, irgendwie entgegnet, das ist ja schädlich für unsere Wirtschaft, wir brauchen Innovation statt Ideologie. Wie reagierst du denn auf solche Vorwürfe?
Na, ich glaube das ehrlich gesagt auch, dass wir durch Innovationen für sehr, sehr viele mindestens, wenn nicht für alle Herausforderungen irgendwie eine Antwort kriegen. Die Frage ist ja eher, wie verstehen wir Innovation? Ich glaube, dass es Entwicklungen gibt, die uns aus sehr, sehr vielen Problemen wirklich raushelfen können. Aber natürlich muss ich erstmal einen Rahmen haben, wie diese Innovation tatsächlich tragfähig sein kann. Und ich muss Innovation halt auch als Innovation verstehen. Wer sagt, Innovation statt Ideologie, meint in der Regel nicht, Innovationen zu fördern, sondern er meint, abwarten, Tee trinken und nichts tun. So, und Innovation ist halt etwas anderes als nichts tun. So, wir müssen hingehen und für diese Entwicklung eine Level Playing Field schaffen. Das heißt also einen Bereich, wo man wirklich arbeiten kann, wo man vorankommen kann. Wir haben das eigentlich größte Projekt, wo das funktioniert hat in Deutschland, ist die Energiewende. Wir haben es Anfang der 2000er unter der rot-grünen Bundesregierung angestoßen mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Und dann sind wir nämlich wirklich mit einer schlanken Regulierung hingegangen, haben es ermöglicht, dass da etwas wächst. Und es hat innerhalb von kürzester Zeit alle Erwartungen, die damals definiert waren, übertroffen. Und genau so einen Step brauchen wir heute wieder. Nur wir brauchen ihn Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Nicht alleine im Bereich Energie, sondern wir brauchen ihn wirklich in allen Bereichen, weil seitdem ist einfach viel zu wenig passiert, sondern es ist eher gegen Innovation gearbeitet worden. Der ganze Solarbereich ist von den letzten Bundesregierungen kaputt gemacht worden. Die Energiewende ist dramatisch abgewürgt worden. Wenn man sich den Bereich Verkehr anguckt, dass es wirklich da einen Sektor gibt, der gegenüber 1990 praktisch nichts zur Erreichung der Klimaziele beigetragen hat. Und was da noch liegt an Potenzial, so, dann brauche ich da natürlich die Innovation. Ich brauche aber klar auch eine Regulierung, die es ermöglicht, dass eben Innovationen freigesetzt werden. Und dafür brauche ich eben einen bestimmten gesetzlichen Rahmen auch.
Und diese Regulierung bezieht sich wahrscheinlich auch darauf, dass wir natürlich regulieren müssen oder innovieren müssen innerhalb der planetaren Grenzen. Wir haben ja in unserem Landtagswahlprogramm, glaube ich, auf 15 Seiten ungefähr das Kapitel Innovativ Wirtschaften umschrieben, wo es auch zum Beispiel um Investitionsprogramme in Milliardenhöhe gibt, auch für den Umbau zur klimaneutralen Industrie. Das ist ein ganz großes Thema hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und da vielleicht noch mal die Frage an dich, wo ich mich immer frage, wo kommen denn solche Milliarden her? Wie können wir das Ganze finanzieren? Wir haben ja jetzt wirklich einen Investitionsstau an sehr, sehr vielen Bereichen, die wir gerade alle schon besprochen haben in der vergangenen Stunde. Wie können wir das alles finanzieren?
Das finanzieren wir zum einen dadurch, dass wir es selber erwirtschaften, da sind wir bei der klassischen Innovationsförderung und schaffen wir natürlich auch durch staatliche Unterstützung. Das heißt also, das, was wir uns die letzten, 20 Jahre, 25 Jahre immer anhören mussten, staatliche Investitionen sind etwas irgendwie Schlechtes, das stimmt ja nicht. Und wir haben mit dieser sogenannten Schuldenbremse eher eine Innovationsbremse und eher eine Investitionsbremse, die aber auch Investitionen im eigentlichen Sinne massiv abgebremst hat, nämlich Investitionen, die sich langfristig auszahlen. Und da zu einer neuen öffentlichen Investitionspolitik zu kommen, das ist eigentlich die große Herausforderung. Und das ist auch tatsächlich eine Herausforderung mit Blick auch auf die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen, die wir vorfinden, insgesamt die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Würde da sagen, da und vielleicht das noch, das ist auch etwas, wo wir natürlich ein gutes Zusammenwirken der politischen Ebenen brauchen. Das heißt also, das Land NRW wird viele dieser Transformationsschritte nicht alleine schaffen, sondern wir brauchen da auch die Bundesebene, die uns unterstützt. Und das ist eigentlich auch der große Gewinn, den wir jetzt haben durch die Ampel-Bundesregierung so starken grünen AkteurInnen auch. Diese Bundesregierung wird uns gerade im Transformationsbereich, glaube ich, neue Möglichkeiten geben.
Bevor wir zum Schluss kommen, vielleicht noch zwei ganz kurze Fragen. Ich bin noch gestolpert über den Begriff Wagniskapitalfonds. Kannst du ganz kurz sagen, vielleicht wirklich ganz kurz, was es damit auf sich hat? Und dann sehen wir einen Klimacheck für alle Gesetze vor. Wie soll das funktionieren?
Der Klimacheck funktioniert so, dass man alle Gesetze auf den Prüfstand stellt. Welche Auswirkungen haben sie auf die Klimakrise und wirken sie sich positiv in dem Sinne aus, dass sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, oder wirken sie sich negativ aus im Sinne von, dass sie die Klimakrise beschleunigen? Dann würden wir sie nicht mehr machen, sondern wir werden Gesetze darauf orientieren, dass sie eben zur Bewältigung der Klimakrise einen positiven Beitrag leisten. Öffentlicher Wagniskapital bedeutet, ich gebe einem jungen Unternehmen relativ viel Geld und gehe davon aus, dass es damit etwas Gutes erreicht.
Super.
Das ist die Idee von Wagniskapital. Wagnis natürlich in dem Sinne von, es kann auch schief gehen und ich kann es verlieren. Und das ist insofern ist sozusagen etwas weiter und etwas risikoaffiner als jetzt im Bereich, als es irgendwie von einem klassischen Sparkassenkredit kennen oder so. So, und davon haben wir in NRW zu wenig und deswegen brauchen wir da auch öffentliches Geld für.
Und im besten Fall kommt eine tolle Innovation heraus, die uns bei den ganzen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wirklich weiterhelfen kann. Das wäre ganz gut,
ja. Genau. Das ist das Ziel von grüner Politik an der Stelle, ja.
Ja, vorausschauende Politik auch zu machen und eben auch darauf zu setzen. Genau, jetzt haben wir über ganz viele spannende Themen gesprochen. Vielen lieben Dank dafür, unglaubliche Expertise bei dir. Und ich bin ja irgendwie sehr traurig, du hast dich für so viele spannende Themen eingesetzt und jetzt beendest du aber deine Arbeit im Landtag. Wohin geht's denn für dich und was ist deine Motivation in Zukunft oder weiterhin?
Also die Motivation, den Planeten für unsere Kinder bewohnbar zu halten, die hat mich jetzt durch die Landtagsarbeit gebracht und die wird mich auch in Zukunft leiten. Ich werde aus dem einen schönsten Bindestrich-Bundesland Nordrhein-Westfalen in das andere schönste Bindestrich-Bundesland, nämlich nach Schleswig-Holstein, gehen und habe in Kiel ein junges Unternehmen für urbane Logistik übernommen, was ich jetzt noch etwas größer machen werde. Wir machen bisher vor allem ganz klassische Fahrradkurierdienstleistungen, jetzt mit dem Schwerpunkt auch auf Lastenradlogistik. Wir wollen das weiterentwickeln in eine Richtung, dass wir wirklich integrierte Logistikkonzepte für Unternehmen, für auch Industrie, für Einzelhandel anbieten, um wirklich der Mission näher zu kommen, Städte sauberer, sicherer und lebenswerter zu machen. Das ist unsere Idee und ich bin sehr gespannt. Ich habe mich die letzten Jahre sehr stark von dieser Startup-Welt faszinieren lassen, durch gerade vor Corona ein wahnsinniges Programm an Besuchen bei einzelnen Unternehmen. Ja, und jetzt freue ich mich darauf, dass ich jetzt eben auf diese Seite gehe und da vielleicht auch meinen Beitrag leisten kann, dass wir die Klimakrise bewältigt bekommen.
Ja, ab in die Praxis und in den schönen hohen Norden. Dafür wünsche ich auf jeden Fall dir und auch deiner Familie ganz viel Glück und eine gute Zeit und dass du viel umsetzen kannst. Was passiert denn mit den tollen Themen, die du bisher im Landtag bearbeitet hast? Wo finden die eine neue Heimat?
Na, die finden eine neue Heimat in einer großen neuen grünen Fraktion. Ich habe sie ja alle noch ins Wahlprogramm reingeschrieben. Das heißt also, ihr als neue Fraktion habt jetzt die Aufgabe, dass ihr sie umsetzen müsst. Und ich merke zwar, dass auch unternehmerische Arbeit sehr, sehr zeitintensiv ist, aber ich habe irgendwie immer noch die Hoffnung, dass ich nach dem 15. Mai schon auch noch ein bisschen auf die nordrhein-westfälische Landespolitik mit drauf gucken kann. Und wenn dann irgendwo was ganz Wichtiges ansteht, wo ihr unbedingt drauf achten müsst, dann werde ich da sicherlich auch noch mal anrufen und sagen, hey, wichtig, behalte das unbedingt im Auge.
Oder wir rufen dich an, wenn wir dürfen.
Oder ihr ruft mich an, das dürft ihr auch. Wir haben ja die Nummern schon ausgetauscht vor einiger Zeit.
Danke auf jeden Fall, dass das Landtagswahlprogramm so noch deine Handschrift in den dir wichtigen Themen auch trägt. Finde ich wunderbar. Was möchtest du mir denn noch mitgeben, falls ich in den Landtag kommen sollte? Was möchtest du mir persönlich mit auf den Weg geben?
Ich habe am Anfang meiner Zeit so die Erfahrung gemacht, dass das einfach alles unglaublich groß wirkt und unglaublich komplex und irgendwie, ich habe am Anfang wirklich immer das Gefühl gehabt, alle anderen wissen alles und ich weiß nichts. Wenn du dieses Gefühl irgendwann mal hast, ist okay, weil spätestens nach einem halben Jahr oder Jahr ist das weg. Weil man kommt so schnell in alles irgendwie rein und es ist an ganz vielen Stellen echt kein Hexenwerk, in so einem Parlament zu arbeiten, weil man eben auch ganz toll unterstützt wird durch tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil man selber irgendwie unglaublich schnell, unglaublich viel lernt und alles andere, also gerade so diese ganzen klassischen Machtdinger, da kochen alle, die das machen, kochen eh nur mit Wasser und haben in der Regel auch noch viel weniger Ahnung als man selber.
wunderbar. Das lässt mich ein bisschen entspannt in die Zukunft schauen. Danke dir dafür. Jetzt haben wir gerade schon über deine Beweggründe gesprochen, den nachkommenden Generationen, auch deinen Kindern, einfach eine gute, schöne Erde und Welt zu hinterlassen. Trotzdem nochmal die Frage, meine klassische Abschlussfrage hier immer in diesem Podcast. Wenn du ein Problem dieser Erde mit einem Wunsch lösen könntest, welches würdest du verändern?
Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass es für die Probleme dieser Erde bei allen Menschen ein größeres Verständnis gibt. Weil ich glaube, damit steht und fällt sehr vieles. Gerade in den nächsten Jahren, die vor uns liegen, wird da unglaublich viel dran hängen, ob wir es schaffen, alle Menschen in einer Weise mitzunehmen, dass sie eben die große Veränderung, die vor uns liegt, auch akzeptieren. Und dafür braucht es, glaube ich, ein Grundverständnis, was wir an vielen Stellen noch nicht haben. Gerade wenn ich mir so die letzten Jahre der Debatte angucke, wenn es um Schnitzel oder um Tempolimit geht, dann wird über Dinge gesprochen und wird über Dinge gestritten, die viel, viel kleiner sind als das, was vor uns liegt. Und das Tolle an der Zukunft ist, dass sie offen ist und dass wir sie gestalten können. Aber damit wir sie gestalten können, müssen eben wir, glaube ich, so ein paar Grundfragen vorher eine Einigkeit drüber haben. Und wenn wir diese Einigkeit jetzt mit einem Wunsch herbeizaubern könnten, das wäre schön.
Lass uns daran arbeiten. Lieber Matti, vielen lieben Dank für die vielen Einblicke und Ausblicke, die du uns dagelassen hast und was du uns mitgegeben hast hier auch. Mir und aber auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern heute. Und das werde ich mir bestimmt noch häufiger anhören, was wir miteinander besprochen haben. Gut, dass wir das in einen Podcast gebannt haben. Vielen lieben Dank, Matti, für deine Zeit und alles Gute im hohen Norden. Tschüss.
Dankeschön. Dir alles Gute für den Landtag.